Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute, wie so oft, an meiner Seite der Jung Europa Romanautor Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo Philipp.
Ebenfalls hier am Mikrofon, das bin ich, der Jung Europa Verlagsleiter Philipp Stein. Lieber Volker, tja, ich weiß nicht, wann unsere Zuhörer diese Episode zu hören bekommen werden, aber Stand jetzt sind es nur noch genau 8 Tage, bis wir uns im thüringischen Altenburg wieder zum alljährlichen Verlagstreffen zusammenfinden werden. Und ich darf dich vorab vielleicht fragen, bist du schon aufgeregt?
Nein.
Nein?
Nicht wirklich, ne.
Gibt's ja nicht. Ich bin tatsächlich trotz meiner vielen Jahre, die ich schon auf dem Buckel habe, so ungefähr eine Woche vorher doch immer schon so ein bisschen wuschig, wie man sagen würde.
Ja.
Ob alles funktioniert, ob was passiert, ob alles so über die Bühne geht, ob wir ja zur Zufriedenheit der Zuhörer, Leser und Kunden handeln werden. Und finde ich ganz spannend. Du bist da eher eine ruhigere Seele, ne?
Ja, ich habe ja tatsächlich mit der Orga jetzt nicht so viel zu tun, als dass es mich jetzt groß belasten würde. Ne? Wir haben halt eigentlich die Sachen, die wir zu klären hatten, weitestgehend eigentlich organisiert und es muss alles nur noch so klappen, wie man sich das vorstellt.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Man kann nicht mehr viel machen.
Man kann nicht mehr viel machen. Lass uns das kurz zusammenfassen. Also wir treffen uns am 2. Mai 26 im thüringischen Altenburg, wie ich schon gesagt habe, zum alljährlichen Jung Europa Verlagstreffen, zu dem in diesem Jahr selbstverständlich wieder der Oikos Verlag dabei sein wird. Das heißt auf Deutsch gesagt die Kehre. Und wer dieses Jahr fehlen wird, das ist in der Tat der Hydra Verlag, Hydra Comics. Tatsächlich aber einfach nur aus, ja, wie soll man sagen, ganz banalen organisatorisch-terminlichen Gründen. Mhm. Da braucht jetzt keiner eine große Verschwörung hinter zu wittern. Die werden also auch nächstes Jahr beim Verlagstreffen wieder dabei sein. Die werden also auch zur Messe in Halle dabei sein. Und die Beziehung ist natürlich wie immer sehr gut. Wir werden ja auch dieses Jahr zusammen ein gemeinsames Buch herausbringen zum allerersten Mal. Das hat sich tatsächlich einfach dieses Jahr nicht so wirklich ergeben.
Ja.
Die Location, die wir unbedingt haben wollten, hatte ein relativ kleines Zeitfenster dieses Jahr, wo etwas möglich war. Und wir mussten diesen Termin in Anführungszeichen einfach für uns sichern. Und so sind es dieses Jahr von der Stammbesetzung in der Tat nur Jung Europa und der Oikos Verlag bzw. die Kehre. Hinzu kommt in diesem Jahr, und wir werden noch darauf kommen, warum, ein Verkaufsstand von Susanne Dagen, also dem Kultur- bzw. Buchhaus Loschwitz.
Ja.
Es wird wieder zu kaufen geben einige Kunstwerke von Wolf PMS, auch wenn er dieses Jahr selber nicht dabei sein kann.
Das ist schade.
Das ist schade in der Tat, aber vielleicht auch ganz gut für uns. Stichwort der Freitag letztes Jahr war ja durchaus ganz schön heftig. Du erinnerst dich sicherlich, aber keine Details. Und dann wird dieses Jahr noch ein weiterer Stand dabei sein, da will ich aber noch gar nicht allzu viel verraten. Eine neue, was heißt Modemarke, aber eine Modeklamottenmarke wird dieses Jahr sozusagen auch ihren Einstand feiern bei uns. Mhm. Also wir haben rein, was den Verkauf und den Konsum und den Neuigkeitswert gewissermaßen angeht, doch wieder eigentlich ganz gut was aufgefahren oder auffahren können. Und haben auf Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre auch wieder ein ganz gutes Bühnenprogramm am Start, glaube ich.
Ja, dass wir jetzt mal von oben nach unten durchgehen werden.
Dass wir durchgehen werden. Ich will aber, Volker, noch ein paar Worte zum Setting verlieren. Also es gibt ja immer wieder die Kritik an uns, dass wir so ostzentriert werden.
Das stimmt auch.
Ja, das stimmt auch, in der Tat. Wir hatten ja unser Verlagstreffen letztes Jahr in Freital bei Dresden.
Ja.
War sehr gut, war sehr schön, war eine wunderbare Geschichte. Wir waren bereits in Wien, das man ja im weitesten Sinne auch zum Osten zählen könnte.
Zum Ostblock, genau.
Zum Ostblock zählen kann und muss.
Gibt ja auch Leute, die das schon in die Slowakei geistig eingemeindet haben.
Ja.
Aufgrund ethnischer Zusammenhänge und so weiter.
Schwieriges Thema, Volker, da will ich gar nicht drauf eingehen, auf deine Hasstiraden gegen die Kameraden aus Österreich. Nein, wir waren dann schon mal in Dresden, wir waren in Cottbus, also in Burg, im Spreewald. Das heißt, wir waren bisher immer nur im Osten. Das kann man vielleicht trotz Wien mal so zusammenfassen. Und da gibt es ja immer wieder die Kritik, vor allem aus Süddeutschland. Beste Grüße an dieser Stelle an die Herren, die da immer wieder uns kritisieren und vielleicht auch zu Recht kritisieren. Es bleibt halt Fakt, dass die Organisation solcher Events natürlich im tiefen Westen, Stichwort Ruhrpott und Co., aber auch im Süden Deutschlands und vor allem natürlich im Norden, vermutlich somit das schwerste Pflaster, das man in Deutschland haben kann, schlichtweg nicht so einfach möglich ist.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil dort weniger in Anführungszeichen patriotische Vermieter vorhanden sind. Zweitens, weil unser Arm dorthin nicht so weit reicht. Also das heißt, wir haben natürlich auch hier irgendwie unsere
Leute, die man kennt.
Unsere Leute, die man kennt.
Ne?
Genau, und wir sagen ja immer wieder, wir sind jetzt nicht irgendwie auf den Osten fokussiert, zumal der Großteil unserer Kunden, und das muss man auch mal so deutlich sagen, und auch der Großteil unserer Zuhörer ja aus dem Westen ist. Hm. Alleine schon aufgrund der der demografischen Begebenheiten sozusagen. Und wir warten eigentlich nur drauf, dass dementsprechende Vorschläge vielleicht auch an uns herangetragen werden.
Ja.
Also wir sind dafür offen. Einstweilen bleibt es aber beim Osten und eben zunächst dann jetzt in Altenburg. Und Altenburg ist ja schon eine Annäherung gewissermaßen an den Westen.
Mhm.
Und das hatte ich ja auch in die Begrüßungsnachricht zum Verlagstreffen geschrieben, ist ja eine Ortschaft, muss man sagen, die wirklich gut erreichbar ist.
Ja, das natürlich, bevor wir wussten, dass die S-Bahn-Linie Leipzig-Zwickau überarbeitet wird und Schienenersatzverkehr zwischen Altenburg und irgendeinem Kaff ist und
das
ganz schwierig ist.
Das stimmt, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Altenburg ist relativ nah zu Leipzig.
Ja.
Das heißt, man kann den Flughafen Leipzig-Halle nutzen, wenn man denn fliegen will. Man kann den Hauptbahnhof Leipzig ansteuern mit dem ICE, eigentlich so ziemlich von überall in Deutschland. Dann liegt Altenburg ziemlich verkehrsgünstig an der Autobahn. Also auch das ist durchaus möglich, wenn man
zwei Autobahnen, A4 und A72.
Genau, also wenn man mit dem PKW anreist, gut erreichbar. Und es ist im Vergleich zu sowas wie Dresden, Freital, Burg und so weiter in Brandenburg doch so ein bisschen gen Westen geschoben. Also auch das ist keine so extrem weite Strecke.
Genau, muss man immer denken, dass man nach Dresden nochmal eine Stunde 40 dann noch weiterfahren würde manchmal. Und das macht natürlich schon den Unterschied. Ne?
Denke ich auch.
Die deutsch-deutsche Grenze ist von Altenburg nicht so weit entfernt. Ich glaube, eine Stunde oder so.
Mhm. Genau, und dementsprechend muss man schon sagen, dass wir da so ein bisschen gen Westen gezogen sind und dass wir da eine sehr, sehr, sehr schöne Lokalität haben dieses Jahr. Vor allem eine sehr große Lokalität, eine sehr ehrwürdige Lokalität und dass wir sehr zufrieden sind mit dieser Wahl. Und dass ich mir auch durchaus, und das will ich gleich mal vorweg schicken, vorstellen könnte, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir dort in Altenburg waren. Das heißt, Volker, du machst ja, das darf ich glaube ich verraten, die Anmeldung für die diesjährige Veranstaltung. Wenn ihr also böse und unfreundliche Mails erhaltet, dann wisst ihr, von wem die kommen. Wir sind ja schon wieder, ausgebucht darf man nicht sagen, denn wir haben recht viel Platz, aber wir haben auch schon wieder eine sehr, sehr gute dreistellige Zahl beisammen an Besuchern.
Ja. Sind, glaube ich, so bei, kann man das sagen?
So. Darf man sagen. Wir sind so ungefähr bei 130
sowas, genau.
Anmeldungen, die sozusagen bezahlt sind und haben noch eine ganz gute Warteliste, wo wir noch auf die Zahlung warten. Und wir haben ja heute, also wir nehmen heute am Freitag auf, die Anmeldung ist geöffnet bis, glaube ich, zum Dienstag. 28. April habe ich hier geschrieben, genau. Das müsste der Dienstag sein, lass mich mal gucken. 28. ist der Dienstag. Bis Dienstagabend ist die Anmeldung geöffnet. Wir haben also noch ein paar Tage Zeit. Ich denke, wir werden am Ende, Volker, so bei 150, 160 Leuten landen.
Ja.
Und das ist auch genau die Zahl, die ich persönlich immer anstrebe, denn über 200 wird es ungemütlich irgendwann.
Genau, ist ja auch kein Massephänomen.
Ganz genau. Und auch dieses Jahr wird es wieder ganz rund. Wir haben eine sehr, sehr gute und kundige Security vor Ort, die aufpassen wird, dass nichts passiert. Wir haben dieses Jahr einen ganz besonderen Fokus auf die Bewirtung und auf das Catering gelegt, nachdem letztes Jahr in Freital die Getränkeschlangen doch relativ lang waren, haben wir da dieses Jahr mit dem Vermieter gleich geklärt, dass das rund läuft. Wir haben ein noch größeres und besseres Speiseangebot. Wir haben die Möglichkeit der Kartenzahlung. Also wir haben so ein paar Sachen, die auch letztes Jahr hinsichtlich der allgemeinen Organisation bemängelt wurden von einigen wenigen Besuchern, haben wir versucht auch gerade zu ziehen und gleich im Vorausgehen sozusagen zu klären. Und ich denke, dass wir auch den Besuchern dieses Jahr zeigen können, dass auch wir versuchen, jedes Jahr sozusagen diese ganze Thematik so ein bisschen fortzuentwickeln.
Ja.
Das ist aber alles, Volker, nur dämliches Palaver. Jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Dingen, nämlich zum Programm. Was wird geboten? Gleich mal vorweg, wir haben immer diese Konkurrenzsituation aus Jung Europa, Hydra Verlag und Oikos, beziehungsweise der Kehre.
Das heißt, die konkurrieren immer um die Punkte.
Die konkurrieren um die Bühnenpräsenz und um die generelle Aufmerksamkeit. Und ich glaube, allein schon die Tatsache, dass wir immer vom Jung Europa Verlagstreffen sprechen und nicht irgendeinen anderen Namen dafür gefunden haben, macht natürlich schon deutlich, und das ist ganz klar, Jung Europa ist sozusagen der Hauptfixpunkt dieses Treffens. Und die anderen beiden sind natürlich mehr als geduldete Gäste, aber von Jung Europa geht, und das ist klar, sozusagen die Hauptsogwirkung aus für diese Veranstaltung. Und dennoch ist es so, dass ich finde, dass der Oikos Verlag, vor allem aber die Kehre, ein so enorm gutes und wichtiges und beständiges Projekt ist. Wir sind, glaube ich, jetzt im, lass mich lügen, 6. Jahrgang mittlerweile. Dass das immer so ein bisschen unter die Räder geraten ist.
Das Thema die Kehre jetzt.
Das Thema die Kehre, Oikos, Ökologie und so weiter. Ja?
Das stimmt, ja. Obwohl es ja auch im letzten Jahr eine Diskussion dazu gab. Ja. Es hat es immer auch irgendwie so ein, ja.
Nee, ich glaube, im letzten Jahr gab es doch gar nichts zu Oikos, meine ich. Jonas Schick hat die Diskussion geleitet. Ach, das stimmt, der hat die nur moderiert, dieses Gespräch zwischen Neumann und Wegner. Aber ich hatten letztes Jahr gar keinen Oikos-Punkt drauf.
Nee, du hast recht.
Und deswegen haben wir dieses Jahr ganz bewusst gesagt, wir wollen auch die Kehre, dieses wirklich besondere und gute Projekt, ich habe gesagt, im 6. Jahrgang, das stimmt, wir sind bei Heft 25, glaube ich, bisschen auch in den Vordergrund zu schieben. Und so wird es also zu Beginn der Veranstaltung, nach der offiziellen Begrüßung, die findet so 13:15 statt, da werde ich so ein bisschen die allgemeinen Punkte erklären, wo sind die Toiletten, wo gibt's was zu essen, wo gibt's Bier. Aber auch, und das wird spannend, lieber Volker, wer hat die Veranstaltung wieder unterstützt?
Ja.
Wer ist Sponsor der Veranstaltung? Kommt ein Vortrag zustande von Jonas Schick. Warum Ökologie? Klingt jetzt zunächst mal, vergleichsweise lapidar, langweilig. Ich kenne aber den Vortrag und der ist richtig gut. Und der stellt einleitend dann zur Diskussion, die danach folgt, die Frage, warum Ökologie? Also der geht auf die Frage ein, warum sollte die Rechte überhaupt ökologisch sein? Warum ist Ökologie so wichtig und was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist und dass das ja gewissermaßen der Opener, wie man neudeutsch sagen würde, ist für das, was ich für eine furchtbar spannende Diskussion halte, die da heißt Technologie, Fortschritt, Konkurrenz. Wie viel Ökologie können wir uns leisten? Und wenn ich sage, können wir uns leisten, ich habe ja den Titel sozusagen konzipiert, dann meine ich das nicht im wirtschaftlichen Sinne, so ein bisschen boomeresk, was kostet uns das, sondern ich finde diese Diskussion immer furchtbar spannend, wenn es darum geht, gutes Essen zu haben, eine Selbstversorgung zu haben, eine funktionierende bäuerliche Gesellschaft zu haben. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, welche Episode das war, Volker, mit Jonas Schick, Fabian Young, dir und mir, müssten wir vier gewesen sein, mal in dem Bürgerbüro von Fabian Young diese Episode.
Im Heimatrevier,
ganz genau. Gesundheit, diese Episode aufgenommen, wo wir genau über dieses Thema so ein bisschen gesprochen haben oder das angerissen haben. Ne?
Ja.
Wie könnte eine Landwirtschaft, eine deutsche, ökologische, nachhaltige und autarke Landwirtschaft eigentlich 2026 beziehungsweise in unserem Jahrhundert eigentlich aussehen? Und das war eine Sache, zu der gab es ziemlich viele Kommentare und zu der gab es auch ziemlich viele negative Kommentare. Und ich möchte in dieser Podiumsdiskussion, die passenderweise von mir auch moderiert wird, genau dieser Frage mal nachspüren. Wie viel Ökologie können wir uns eigentlich leisten? Wie viel Träumerei ist auch bei dieser ganzen Begrifflichkeit Décroissance oder Wachstumsrücknahme dabei, während wir gleichzeitig darüber sprechen, Wie geht es mit künstlicher Intelligenz weiter?
Ja.
Wie sieht es mit militärischer Aufrüstung aus? Wie sieht es mit Langstreckenraketen aus? Wie sieht es aus mit der Finanzwirtschaft? Also wir sprechen über technologischen Fortschritt und gleichzeitig haben wir so dieses Feld der Menschen, die irgendwie davon sprechen, dass wir zurückkehren müssten zu irgendwelchen Wurzeln. Ja. Wir haben auch Instagram-Influencer, die haben 500.000, 600.000, 700.000 Follower und zeigen ihren Selbstversorgerhof.
Ja.
Und Leute, nur im deutschsprachigen Raum wohlgemerkt, gehen total darauf ab und sagen, so möchte ich auch leben. Ja. Und wir haben also so ein riesiges Spannungsverhältnis zwischen dem, was der ein oder andere die Realität nennen würde, nämlich die Technisierung der Gesellschaft, den Abbau der Wirtschaft, den Rückbau des sogenannten Fortschritts in der Bundesrepublik Deutschland und dem Wunsch vieler Deutscher danach, nachhaltig und in Anführungszeichen wie früher zu leben.
Ja.
Und auf diesem Podium haben wir versammelt Jonas Schick. Das ist natürlich ganz passend, denn Jonas Schick vertritt ja, wie er schon dargestellt hat, glaube ich, keinen vollkommen unrealistischen Begriff einer ökologischen Wirtschaft, aber er plädiert für eine Rückkehr zu einem, in Anführungszeichen, vorsichtig gesagt, kleinteiligen landwirtschaftlichen System. Also zu einer Veränderung der ökologischen Begebenheiten in Deutschland.
Ja.
Dann haben wir auf der Bühne den AfD-Politiker Zacharias Schalay,
ja,
der auch regelmäßiger Autor der Kehre ist. Und der natürlich in guter AfD-Manier versuchen wird, alles zu relativieren, also sozusagen Ökologie und Moderne zu vereinen.
Um sich mit seinen Wählern nicht zu verscherzen, indem er ihnen sagt, dass sie mal ein bisschen weniger konsumieren sollen.
Naja, ich sag mal, der gute Zachi, wie man ihn nennen würde, der ist da schon fit, ne? Also Jonas ist ja jemand, der zu Recht sagt, wenn wir darüber sprechen, dass Deutschland so viel Energie verbraucht,
ja,
dann sollten wir vielleicht zuerst darüber sprechen, wie kann der Einzelne weniger verbrauchen?
Ja.
So, und Zacharias Schalay ist vermutlich jemand, der das Problem so ein bisschen anders anpackt, zu sagen, ja, Jonas, da hast du recht, aber das ist nicht so sehr realistisch. Wir müssen also schauen, wie können wir gleich viel verbrauchen, aber ökologisch?
Ja.
So, also ein klassischer Politiker. Und das meine ich aber gar nicht so negativ. Also der Zacharias Schalay, das ist schon ein ganz kluger Mann und der ist nicht irgendwie so ein Lückenfüller, sondern der war einer der ersten, den wir bedacht hatten für dieses Podium. Und der wird aber, glaube ich, trotzdem so und wortwörtlich zwischen den Stühlen sitzen.
Genau.
Und dann haben wir ja jetzt auf den letzten Drücker ja einen ganz besonderen Gast hinzugewonnen. Volker, du lachst so schön. Johannes Konstantin Pönskin, unseren langhaarigen Freund mit der Lederjacke,
ja,
den ich ja selber schon seit über 10 Jahren kenne,
ja,
aus verschiedenen, aus oder in verschiedenen Konstellationen. Und der, und das schätze ich ja so an ihm, so auf eine positive Art so ein Autist ist, der einfach den anderen ins Wort fällt und sagt, was du erzählst, ist ja die größte Scheiße, die ich je gehört habe.
Ja.
Jetzt setze ich mal zu meinem Monolog an.
Ja.
Und deswegen bin ich auch Moderator, weil ich verhindern will, dass es dazu Handgreiflichkeiten oder Verbalinjurien kommt.
Ja.
Also Johannes ist eine wirklich schöne Besetzung, weil er sich, glaube ich, eigentlich gar nicht mit so ökologischen Themen wirklich auseinandersetzt. Und das ist eigentlich das Gute daran. Sondern der versucht, Deutschland zu denken aus so einer, ich muss schon fast sagen, großdeutschen Position heraus. Also zu sagen, der findet ja zum Beispiel unsere ganzen europäischen Ansätze auch total lächerlich.
Ja.
Und da möchte ich ihm manchmal auch die Ohren für lang ziehen. Aber das ist eben spannend, weil er sagt, was ihr da überlegt, das ist unrealistisch. Wir müssen Deutschland denken aus einer starken außenpolitischen Machtposition und so weiter und so fort. Und der wird, glaube ich, vor allem Jonas, aber auch dem guten Zacharias so ein bisschen auf den Zahn fühlen in seiner unnachahmlichen Art,
ja,
und sagen, Freunde, Romantik war gestern, kommen wir mal zu den harten Fakten. Und das könnte also, obwohl es am Anfang der Veranstaltung steht und am Anfang ja meistens so die Dinger stehen, die nicht so interessant sind, also bei anderen Veranstaltungen, könnte das eine ganz lustige Geschichte werden. Auf die ich mich schon sehr freue und wo ich sehr gespannt bin, wo wir am Ende landen. Weil ich glaube, dass es aus der ökologischen Position heraus zu argumentieren, die ja Jonas Schick vertreten wird,
ja,
nicht so einfach ist. Und dass das wirklich eine Diskussion ist, Volker, wo es nicht so diese festgeschriebenen Positionen gibt, wo man schon weiß, der vertritt das und alle sind irgendwie nett zueinander. Und am Ende weiß eh jeder die Position des anderen und man klopft sich so ein bisschen ab, wie das oft der Fall ist, gerade in so AfD-Zusammenhängen,
ja.
Sondern dass es da ganz schön zur Sache gehen könnte.
Das war ja auch immer der Kritikpunkt an den vergangenen Podiumsdiskussionen, die natürlich auch
an einigen, ja.
unterschiedlich stark waren, aber natürlich die Problematik ist, dass man sich meistens gut kennt,
ja.
Dass man natürlich sich auch nicht persönlich beleidigen will und so genau. weiter und ja, natürlich ja. auch nicht demontieren will, also den Jonas in allen Ehren, aber wenn ich da auf dem Podium sitzen würde und sage, hier, das ist doch alles Quatsch, was du sagst, das ja. würde natürlich auch die Kehre ein bisschen ins Lächerliche ziehen.
Ja, klar.
Und genau. das ohne dass man das jetzt vielleicht auch müsste, fährt man dann natürlich bei so Podiumsdiskussionen gern mit angezogener Handbremse. Und das wird, glaube ich, hier nicht der Fall sein. Finde ich auch gut, dass du das moderierst, weil du ja auch immer jemand bist, der die Leute dann auch gern mit ihrem Scheiß nervt, wenn die halt dann mit ihren Worthülsen dann um die Ecke kommen. Ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Schalay ist ja auch kein unbedingt der klassische Worthülsen-AfD-Mann.
Nee.
Aber es ist natürlich verlockend, dann in sowas zurückzufallen.
Genau. Ich fand auch, dass das bei uns bisher eigentlich immer ganz, ganz gut gelaufen ist. Es gab ja tatsächlich im letzten Jahr so ein bisschen die Kritik an diesem Gespräch zwischen Nils Wegner und Marvin T. Neumann.
Ja.
Wobei das ja auch ganz explizit als Gespräch geframed war und nicht als Diskussion, weil es war natürlich von Anfang an klar, dass beide, ich sag mal vorsichtig hinsichtlich der USA, zumindest eine ähnliche Position vertreten. Ich möchte nicht sagen eine gleiche, weil dann würde Nils Wegner mir vermutlich danach eine Hassnachricht schreiben.
Ja.
Aber schon eine ähnliche. Und da haben dann einige gesagt, naja gut, okay. Also die haben sich so ein bisschen die Hand gereicht. Aber auch das finde ich ja okay, wenn ich mit Benedikt Kaiser diskutiere, dann foppe ich ihn natürlich auch gerne mal und reize ihn, aber
bei ausschließlich persönlich, nicht
ausschließlich sachlich. Persönlich, genau, aber bei manchen Dingen, wenn wir ein Gespräch auf der Bühne führen würden, dann würden die Leute vermutlich auch nicht sagen, ihr habt euch jetzt in die Haare bekommen.
Ja.
Aber das Gespräch zum Beispiel letztes Jahr zwischen Schlomo, Kaiser und Menzel, da hat zwar der gute Schlomo irgendwie alles, was Kaiser gesagt hat, auch nochmal gesagt oder andersrum. Das hatte ich aber nicht erwartet, um ehrlich zu sein, weil ich auch nicht glaube, dass Schlomo auch nur eine Zeile von Benedikt Kaiser gelesen hat. Zumindest ja. zu diesem Zeitpunkt nicht, mittlerweile schon. Aber da gab es ja durchaus zwischen Menzel, Schlomo und Kaiser durchaus auch einen großen Dissens,
ja.
weil ja der Menzel gesagt hat, also wenn wir mal an der Macht sind, dann wird neutral gehandelt und der Kaiser gesagt dann nichts da, also jetzt ist Hegemonie am Start und wir machen das genauso wie die Linken, nur besser. Und das war jetzt also auch keine langweilige Geschichte, wie man das so kennt. Aber ich glaube, das hier hat schon mal noch eine besondere Qualität. Und ich habe Stand Freitag heute, also eine Woche vor der Anreise sozusagen, Aufbau und so weiter, habe ich noch nichts vorbereitet. Also ich werde natürlich was vorbereiten, aber ich will das bewusst auch, Volker, so ein bisschen laufen lassen und auch mal schauen, wo wir landen.
Ja, also, was hast du denn da an Zeit angesetzt? Wird das ein epischer Schlagabtausch? Oder?
Nee, also es ist für die Podiumsdiskussion ist immer so eine Stunde 30 eingeplant.
Ja, das ist ja trotzdem sehr viel Zeit eigentlich.
Ja, man darf gleich dazu sagen, bevor jemand wieder böse wird, wir haben keine Diskussionsrunden danach. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Angst vor kritischen Fragen hätte. Man muss ja auch immer fairerweise sagen, und ich glaube, Volker, das ist eine ganz große Stärke des Verlagstreffens, die Szenen, die sich dort zusammenfinden, und das hat ja auch schon die linke Szene wunderbar dokumentiert, die sind ja sehr unterschiedlich.
Ja.
Es ist, glaube ich, nicht clever, das zu sagen, angesichts dieser ganzen VS-Geschichte, aber es gibt keine Veranstaltung in ganz Deutschland, die es schafft, zumindest für einen Tag, so einen Burgfrieden herzustellen zwischen verschiedenen Akteuren, dass jeder, der dort ist, den anderen akzeptiert, ich will nicht sagen wertschätzt, aber jedenfalls akzeptiert und so offen reingeht in Podiumsdiskussionen, in Vorträge, in private Diskussionen. Sowas schafft keiner außer uns in ganz Deutschland. Und das sage ich ganz eindeutig. Schnellroda hat seine Qualitäten für ihre Art der Veranstaltung. Es gibt andere Veranstaltungen, die auch super sind, die gut sind. Selbst viele AfD-Veranstaltungen haben ihren Wert. Aber bei uns kommt mit Abstrichen alles zusammen. Was es in der deutschen Rechten und teilweise sogar darüber hinaus, wir haben ja auch immer mal und auch dieses Jahr wieder ein paar Leute da, die sich vielleicht politisch sogar so ein bisschen anders verorten.
Oder religiös.
ja, meinetwegen auch das. Das ist schon ein Novum. Das ist einzigartig. Und das macht auch diese Veranstaltung so besonders. Und das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es keine Diskussionsrunden gibt. Weil ich halte diese Diskussionsrunden für Schwachsinn. Du hast am Ende der Veranstaltung meistens nicht mehr viel Zeit,
ja,
weil du das schon ausgereizt hast. Dann kannst du immer sowas sagen wie, wir lassen noch ein, zwei Fragen zu, ja, oder drei. Dann hält meistens jemand einen Quermonolog, der selber 15 Minuten dauert, wo du schon unterbrechen musst.
Wobei ja Pönsken ja schon auf dem Podium sitzt.
Und ja, dann bist du mittendrin. Da stellt einer eine Frage, die ist gut, dann antwortet ein Referent und dann musst du zu einer anderen Frage übergehen, die vollkommen anders ist.
Ja, ja.
Und ich halte das für Bullshit. Wenn, dann müsstest du sagen, und das ist ein Format, das ich auch mal erproben will in der Zukunft, jeder Referent 10 Minuten.
So und dann Statements und dann geht's
genau,
los.
Stellt euch den Fragen des Publikums. Und dann aber auch so ein bisschen moderiert. Also zu sagen, jetzt sprechen wir zum Themenkomplex Geopolitik.
Ja.
Bitte stellt eure Fragen dazu. Und bitte nicht der eine zu Israel und der andere danach zu weiß ich was, ja, zum Lieblingsauto von Benedikt Kaiser, Skoda übrigens.
Schröder.
Jedenfalls, das sind so Dinge, die werden wir alle noch machen, aber es gibt keine Diskussionen. Ihr könnt die Referenten, und das ist das Schöne, natürlich danach in Empfang nehmen, wenn die von der Bühne kommen, könnt ihnen ein Bier hinstellen und sagen, so, verantworte dich.
Ja.
Das geht ja, die können ja nirgendwo hin. Aber sozusagen, wir machen ein Bühnenprogramm. So, und das ist diese Diskussion zum Thema Ökologie. Und dann, Volker, dann kommen wir jetzt zu dir endlich. Deswegen bist du ja heute hier, dass wir über dich sprechen können und über Herrengedeck. Du hattest tatsächlich die Idee, die ich sehr, sehr gut finde, dass es ja auch wieder einen literarischen Teil geben muss.
Ja, ich habe es nicht geschafft, in einem halben Jahr einen neuen Skandalroman zusammen zu schüren.
Ja, leider nicht, weil du kein ChatGPT Premium hast. nee, also wir haben ja, Volker, und das finde ich ungemein wichtig und das ist sogar ein Teil, den ich eigentlich immer stärker drin haben will, dieses Literarische, sagen wir mal Künstlerische, wir hatten ja immer mindestens eine Lesung oder ein Gespräch mit Lesung und erstens kommt das gut an, also gerade im letzten Jahr unser Auftritt, na, um uns beide mal zu loben, unser Auftritt.
War schon das Highlight, ja.
Das war, es war zumindest ein Highlight. Also es wurde in mehreren nachträglichen Besprechungen, es wurde in persönlichen Gesprächen, es wurde aber auch in, ich sage mal, Social-Media-Beiträgen als ein absolutes Highlight dargestellt. Ist so.
Hm.
Und man hat ja auch ein persönliches Gespür. Also nachdem du diese, ich nenne es mal flapsig, Wehrmachtsstelle vorgelesen hattest, war ja auch Stille im Saal. Und ich meine auch das ein oder andere Tränchen gesehen zu haben, nicht nur bei mir. Sprich, bedeutet, das kam schon an. Und dieser literarische Teil, der war aber dieses Jahr so ein bisschen vakant.
Ja.
Und du hattest ja eine Idee.
Genau, ein Leseforum. Ich hatte mir das tatsächlich abgeschaut, weiß gar nicht mehr woher. Sozusagen ein Forum zu bilden mit anderen Autoren, und dann die natürlich einerseits durchaus Sachen auch vorzulesen von sich selber und andererseits aber auch dann darüber zu diskutieren. Also so eine Mischung aus einer Lesung und einer Podiumsdiskussion eigentlich.
Ja.
Und bin mal gespannt, wie das klappt. Wir haben jetzt also die Autoren, die sich dann dort so zusammensetzen werden, wir hatten noch nicht viel miteinander gesprochen, wie das alles ablaufen wird. Kann natürlich auch eine Katastrophe werden. Bin mal gespannt. Ja,
wer sitzt denn da überhaupt, Volker?
Der gute Jens Winter.
Wer ist das?
Jens Winter ist News-Redakteur, kann man so sagen.
Ja, Mitarbeiter, ja.
Auch hier im Podcast seinen Platz gefunden hat, als wir, ich glaube, letzten Sommer war das, sein Buch Im langen Winter geboren.
Im langen Sommer.
Im langen Sommer geboren, ja. Jens Winter.
Das ist sein Debütroman gewesen.
Genau, erschien im XS-Verlag, ist deswegen interessant, weil es so eine Abrechnung mit der antideutschen Szene ein Stück weit ist.
In einem antideutschen Verlag.
Genau.
Ja.
Und dann der sächsische Autor Jörg Bernick.
Lass mich noch mal kurz auf dem Winter rumreiten, haha. Das ist ja deswegen auch interessant, weil Winter aus einer erstens aus einer anderen Szene kommt, mittlerweile sich ja öffentlich, wenn man jetzt mal Twitter ranzieht oder X, ziemlich scharf äußert zu vielen Themen, also vor allem zum Thema Einwanderung, aber auch jetzt zuletzt, Stichwort Antideutsche, zum Thema Israel- und Gaza-Konflikt und ähnliches, also ziemlich sportlich geäußert hat. und dessen Roman Im langen Sommer geboren wir ja gar nicht so gut besprochen hatten. Das muss man auch fairerweise sagen. Wir haben ihn nicht verrissen, weil es auch kein schlechter Roman ist. Wir hatten aber, wir haben ihn daran gemessen, dass er ja unter anderem von der Kritik und so weiter so ein bisschen irgendwie mit Faserland verglichen wurde und mit Christian Kracht und so. Und wir hatten ziemlich ausführlich, du hast es gesagt, über den Roman gesprochen. Man findet das auch bei uns im Archiv. Wo auch immer ihr hört, podcast.jungeuropa.de oder Spotify oder Apple, wo auch immer, könnt ihr das finden. Ich gucke gleich mal, welche Episode das war. Und der Jens Winter hat also sozusagen eine, ja, das klingt jetzt blöd, wenn man sagt, eine Entwicklung durchgemacht, aber er ist sozusagen vom Antideutschen zum News-Redakteur geworden. Die Frage ist, ob der Sprung so groß ist. Mhm. Aber er ist jedenfalls, glaube ich, zum ersten Mal auf einer rechten Veranstaltung zu Gast. Als ja, Autor, als Referent. Und ich finde es sehr, sehr spannend, also dass er bei uns zu Gast ist. Und ich freue mich auch auf seine Lesung. Und ich freue mich auch darauf, was ihr dazu sagen werdet und dass er auch zugesagt hat. Also ich glaube, das wird eine feine Angelegenheit. Und ich finde es schön, dass wir damit jemanden auf der Bühne haben, der
nicht aus unserem Beritt
kommt. Der nicht aus unserem Beritt kommt und der, glaube ich, auch aus einer, nicht nur politisch gesehen, also auch von vielleicht von dem, was er persönlich gelesen hat, mit was er groß geworden ist, einfach ein anderer Charakter vielleicht ist. Also finde ich spannend. Übrigens als Ergänzung, die Episode ist Episode 155, die antideutsche Pipeline zu Nius, Springer und Co. heißt die. Könnt ihr also finden. Und da haben wir dieses Buch besprochen. Und dann, du hast schon dazu angesetzt, lieber Volker, Jörg Bernig.
Genau, der ist ja den. Ja,
der dritte Teilnehmer. Der neben dir. Neben dir.
Neben mir. Der Jörg Bernig ist, kommt aus Radebeul, glaube ich, wohnt dort auch. Ist seiner Heimat sehr verbunden, was Niederschlag in seinen Romanen findet, von dem ich fairerweise aber nur das Eschenhaus kenne, was wir ja, glaube ich, auch mehrmals angekündigt hatten, hier im Podcast zu besprechen, aber noch nicht getan haben.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Der dem einen oder anderen durchaus bekannt sein könnte, weil ich glaube 2021 einen Skandal in Radebeul gab, wo er eben offizielles Amt übertragen bekommen sollte. Ich glaube Kulturbürgermeister, wie sich das auch nennt, keine Ahnung.
Kulturamtsleiter
sollte er werden und aufgrund seiner angeblichen neurechten Verstrickungen hat man dann davon doch wieder abgesehen. Das war damals, zumindest in Dresden hat das Echo hingereicht.
Ja, das war schon bundesweit auf jeden Fall in der Presse, weil ja Bernig, und das, Volker, darf ich ergänzen, er ist ja 64 geboren, in Wurzen, auch eine schöne Stadt. 64 ist eine ganz andere Generation als wir. Du bist, glaube ich, 92.
Richtig.
Ich weiß nicht, wann Jens Winter geboren ist, aber er müsste auch um diesen Dreh, glaube ich, geboren sein.
Also, ich glaube tatsächlich, dass der jünger ist.
Ja, vielleicht sogar jünger, aber jedenfalls nicht älter als wir. Und also Bernig ist eine ganz andere Generation, ist sogar eigentlich, muss man sagen, unsere Elterngeneration. Ne? Und ist seit 99 schon freischaffender Schriftsteller.
Ja.
Das muss man sich vorstellen. Ne? Das, 99, da waren wir, da waren wir nicht mehr, da waren wir in der Grundschule vermutlich oder so.
Ja.
Und er ist Literaturwissenschaftler. Er ist auch studierter Literaturwissenschaftler, Germanistik und Anglistik. Der war in Schottland an der Universität und so weiter und so fort. Und er ist auch Dr. Phil, ja?
Ja.
Für uns nicht wichtig, aber ist schon spannend. Also
haben wir gar nicht dazu geschrieben, das heißt Dr. Jörg Bernig.
Naja, so mit so einer Scheiße fangen wir jetzt nicht an. Aber ich will darauf hinaus, der Mann, der kommt aus einer anderen Richtung. Der kommt im weitesten Sinne mit großen Abstrichen eigentlich auch, ich will nicht sagen aus dem Mainstream, aber aus dem Kulturbetrieb.
Genau.
Und der ist auch einer, der dann erst so 15, 16 angefangen hat, sein Unbehagen gegenüber der Massenmigration sozusagen zu artikulieren und auch in dieser gemeinsamen Erklärung 2018 dabei war. Und also einer aus dem Stall, und ich hoffe, er verzeiht mir das, sollte er das je hören, der aus dem Stall von Susanne Dagen so ein bisschen kommt. Und auch mit ihr, so wie auch Uwe Tellkamp, der natürlich auch sehr bekannt ist, zu dieser Riege der durchaus bekannten und etablierten Schriftsteller, Lyriker gehört, die in Deutschland mal geschätzt waren und dann zu Verstoßenen wurden. Also er kommt nicht aus diesem Jungeuropa und auch nicht aus dem Antaios- und neurechten Kosmos, sondern einer, der von außen dazu kam und jetzt dazu gezählt wird. Genau. Und das finde ich spannend. Also wir haben ja dann drei ganz verschiedene Charaktere auf der Bühne. Vermutlich menschlich gesehen. Vermutlich auch von ihrem Stil sehr unterschiedlich. Und drittens auch von ihrer Vita.
Ja.
Und das ist schon was Gutes. Also ich habe ja, wie gesagt, den Bernick noch nicht gelesen, das Eschenhaus. Den gibt es übrigens auch dann da vor Ort zu kaufen. Der dürfte ja schon anders sein als Herrengedeck, ne?
Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, ich schätze das Buch ja sehr. Und es soll ja in dieser Diskussion gerade darum gehen, dass diese, ja, sag ich mal, groben Konzepte und Erzählstrategien eben in diesen Texten alle so ein bisschen anders sind. Und mich würde da eben interessieren, wo es da eben eine Verbindung gibt, ob es da Gemeinsamkeiten gibt, auch im Denken, was jetzt Jens Winter dazu getrieben hat, mit der antideutschen Szene sich zu beschäftigen. Und andererseits Jörg Bernig ja eigentlich, wie Uwe Tellkamp, wie gesagt, aus einem ganz anderen Kosmos kommt und deswegen auch ganz anders an Bücher und Politik rangeht, ob das für den überhaupt irgendeine Relevanz hat. Und bei mir selber ist das natürlich auch eine präsente Frage. Und das bin ich mal ganz positiv gestimmt, dass da Ergebnisse erzielt werden.
Und wie wird das ablaufen?
Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss noch mit der Susanne Dagen telefonieren. Warum? Denn sie wird das moderieren.
So, das ist der Punkt. Ich trete da zurück, ganz bewusst. Ich finde das sehr interessant, dass Susanne Dagen das macht, weil sie ja sich durchaus etabliert hat als Moderatorin solcher Literaturveranstaltungen.
Ja.
Und das ist das Spannende, einen ganz anderen Blick hat auf diese Werke als ich. Und das fand ich wichtig. Also ich will nicht sagen, sie sieht das neutraler als ich, aber sie sieht es aus mit einer weitaus literarischeren Brille, wohingegen ich die Politik auch immer mitdenke. Ich will nicht sagen, dass sie das nicht tut, aber sie kommt aus einer anderen Tradition, auch vom Lesen her, und das finde ich sehr gut. Also da haben wir sie explizit gefragt, ob sie das moderieren würde. Sie hat zugestimmt, sie wird dementsprechend eben auch diesen Verkaufsstand haben vor Ort. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das moderieren wird. Hab da keine Sorge, denn sie macht das immer gut. Und mich würde dann auch interessieren, und diese Frage werde ich ihr auch nochmal mitgeben, ob denn eben auch alle drei Autoren glauben, dass ihre Literatur auch ein Beitrag zur politischen und gesellschaftlichen Diskussion in Deutschland ist. Weil ja Bernick jemand ist, der durchaus auch rezipiert wurde in der Mainstream-Presse, wenn man das so sagen will. Du ja zuletzt, zumindest mit Herrengedeck auch, auch wenn man, glaube ich, nicht davon sprechen kann, dass das irgendwie gesellschaftlich relevant diskutiert wurde. Aber es ist immerhin.
Noch nicht.
Es ist immerhin in den großen Zeitungen gewesen. Also ja nicht nur in der Welt, sondern auch in der Zeit. Und Jens Winter ist ja jemand, der ohnehin aus einem Betrieb kommt, der Zugriff hat auf diese Kanäle. Und ob man eben auch sein eigenes Werk als ein Verfemtes sieht, ein Ausgestoßenes am Rande der Gesellschaft, oder ob man glaubt, dass rechte Literatur in Zukunft eben auch Diskurs bestimmen werden könnte. Oder zumindest diskutiert wird, breitflächiger. Und das ist auch eine Frage, die mich interessiert. Die, glaube ich, auf diesem Forum, das ja auch eine Stunde 30 eingeräumt bekommt, selbstverständlich, seinen Platz finden wird.
Ja.
Ja. Und ihr werdet ja, und das ist vielleicht auch noch ganz gut, ihr werdet nicht nur quatschen, sondern ihr werdet auch aus euren Büchern natürlich vorlesen. Du liest auch aus Herrengedeck, ja?
Gehe ich von aus, ja.
Gehst du von aus, das ist ja schön.
Ich muss es mit der Susanne nochmal final alles abklären und mit den anderen. Wie gesagt, das ist noch alles in der Schwebe.
Gut, das ist ja auch ganz spannend und ich darf vielleicht an dieser Stelle diesen Hinweis noch einflechten, bevor wir zum letzten Programmpunkt auch kommen, dass wir dieses Jahr auch einen großen Signiertisch haben. Mhm. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, das ist einfach ein Tisch. Auf dem werden die Bücher aller Autoren in großer Menge vorhanden sein, die an dem Tag auf der Bühne sind, und aller Autoren und Mitarbeiter und Freunde, die vor Ort sind, um eben signieren zu können. Zum Beispiel Ilja Rifkin, der nicht auf der Bühne sein wird in diesem Jahr, der aber da sein wird, um sein Buch Russendämmerung zu signieren. Wir bringen ja auch in diesem Jahr sein Buch Aus der Taterei, ein neues Buch. Marvin T. Neumann wird leider nicht da sein, aber Nils Wegner ist selbstverständlich vor Ort. Nils Wegner wird Neoreaktion für euch signieren. Incel, sein Kaplakenband, ist auch in großer Zahl vorhanden. Und so wird auch Jörg Bernig signieren, so wird auch Jens Winter signieren. Da haben wir auch 30 Romane von da. Und so weiter und so fort. Also alle Autoren, die auf der Bühne sind und die auch sozusagen zu Gast sind, werden für euch dann vor Ort signieren. Ich Also für mich persönlich wäre das ein großer Anreiz, zu so einer Veranstaltung anzureisen, weil du dir natürlich dann, du musst ja auch nicht alle Bücher neu dort kaufen,
ja.
Du kannst ja deine Sachen auch mitbringen, du kannst da einmal die Runde machen und dir natürlich von allen eine persönliche Widmung auch reinschreiben lassen.
Wer das denn möchte, ja.
Wer das denn möchte, aber für mich wäre das ein Anreiz. Und Volker, ich hatte es schon in der Rundmail sozusagen zum Verlagstreffen geschrieben und das war eigentlich auch kein Scherz. Wir haben ja dieses Jahr, und wir haben lange darüber diskutiert, kein sozusagen so ein Titelthema.
Ja, das ist richtig.
Wir hatten ja letztes Jahr die ganze Veranstaltung so ein bisschen unter das Thema Partei und Vorfeld gestellt, zu sagen, welches Verhältnis hat Partei zu uns und welches Verhältnis sollten wir zur Partei haben und sollte das kritisch oder positiv oder fruchtbar sein. Und dieses Jahr haben wir so ein bisschen darauf verzichtet, aber wir sind ja immer so ein bisschen in der Diskussion, ob man das so ein bisschen in Richtung IFS, ehemals IFS, Schnellroder-Akademien machen sollte, dass es also so eine Art Titelthema gibt, wo sich auch die Vorträge und Diskussionen nachrichten oder nicht. Dieses Jahr ist es nicht so. Wir haben einfach versucht, denke ich, Themen aufzugreifen, die in der Rechten, in der Diskussion irgendwie virulent sind. Also das Thema Technologie, Fortschritt, Ökologie ist eins, was immer wieder aufkommt. Und wenn es nur irgendwie bissig sarkastisch ist, um sich über irgendwie lustig zu machen. Dein Roman wurde sehr stark diskutiert. Jens Winter war auch ein Thema. Und vor allem das letzte Thema, Multipolarität, Fiktion oder Option ist eins, das ja nicht zuletzt auch durch das Thema Gaza, Israel, Trump, Russland, auch diese ganzen Diskussionen um diese jungen Männer, die sich sehr stark für die Ukraine jetzt wieder einsetzen und da auch teilweise Fronteinsätze leisten, ist es ja wieder sehr, sehr stark in Fokus gerückt. Und da haben wir jetzt eine Podiumsdiskussion zusammengesetzt. Da bin ich ganz ehrlich, die so in der Form grundsätzlich nicht geplant war. Wir hatten eigentlich damit spekuliert, eine Podiumsdiskussion zum Thema Europa der Zukunft zu machen.
Ja.
Was ist Jung Europa? Und es hat nicht funktioniert, weil die Wunschreferenten an diesem Tag keine Zeit hatten. Das ist ganz, ganz banal. Ich wollte, und ich glaube, das darf man so sagen, David Engels auf der Bühne haben, der mit Freuden zugesagt hat, aber an dem Tag bei einer anderen Veranstaltung ist. Und ich wollte gerne Ulrike Guerreau auf der Bühne haben, die auch nicht kann. Die aber auch zugesagt, also beide Referenten stehen uns positiv gegenüber, beide Referenten haben sich gefreut über die Einladung und beide Referenten haben zugesagt, an einem anderen Termin bereit zu stehen. Und die sollten mit Kaiser diskutieren. Und das hat einfach nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, lassen wir das Thema jetzt auf der Agenda, weil wir das unbedingt diskutieren wollen und für wichtig halten und besetzen das, ich will nicht sagen mit der zweiten Garde, aber mit Leuten, die wir halt beim ersten Durchgang nicht im Kopf hatten.
Ja.
Und da haben wir dann gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir verschieben das Thema und machen das mit genau den Leuten, die wir wollen, weil das einfach wichtig ist. Und da haben wir gesagt, was ist aber ähnlich zu diesem Thema? Und dieses Thema Multipolarität ist ja noch präsenter geworden als die Frage nach Europa,
ja.
Obwohl die ja zusammenhängen, ganz eng zusammenhängen. Und da haben wir jetzt den guten Benedikt Kaiser auf der Bühne, wer hätte es gedacht? Wir haben Stefan Scheil auf der Bühne. Warum? Weil Stefan Scheil neben seiner Tätigkeit als Historiker in geopolitischen Fragen durchaus als jemand bezeichnen kann, der vielleicht keine westliche Position vertritt, aber jedenfalls eine Position vertritt, die man als Russland kritisch bezeichnen darf und die man als kritisch gegenüber diesem Gedanken der Multipolarität bezeichnen darf. Ganz eindeutig. Und er ist ein meinetwegen umstrittener, Stichwort Maximilian Krah, hat ja diese Diskussion mit Maximilian Krah und Schnellroder gehabt. Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Diskutant und jemand, der seinen Punkt, unabhängig davon, ob man ihn teilt, ziemlich vehement vertreten kann. Und auch ziemlich reichhaltig unterfüttert mit historischen Argumenten. Ganz klar, ist Historiker. Und der dritte im Bunde ist Dusan Dostanic, ein Intellektueller aus Serbien, den wir seit vielen Jahren gut kennen, der dort im universitären Betrieb von Belgrad eingebunden ist. Und der sehr interessant ist, weil er aus einem Staat kommt, aus einer Nation kommt, die zu Europa gehört, fraglos zu Europa gehört, die aber nicht eingebunden ist in die europäischen Strukturen.
Ja.
Und der aus einer Perspektive berichten kann, die eine ganz andere ist als die, die wir kennen. Die natürlich auch stark geprägt ist von den Schlägen gegen Serbien, durch die Luftschläge,
ja,
durch eine Position, die, glaube ich, in seinem Fall nicht russlandhörig ist, ganz eindeutig nicht, aber natürlich irgendwie doch russlandfreundlich, alleine schon durch die Sprache, durch die Schrift, durch den geografischen Raum, durch die gemeinsame Geschichte und so weiter. Und Dujan ist ganz, ganz sicher nicht so ein klassischer, ja, dieser Begriff Russenstusser, also ja, der irgendwie so total Russland-fanatisch in die Kultur ist, irgendwie so, Russland ist das Geilste der Welt, aber der eine ganz realistische Position hat als Vertreter eines kleinen Staates, der eben nicht wie die baltischen Staaten, wie Finnland und Co., ein kleiner Staat ist, der sich schon qua seiner Historie und qua seiner geopolitischen Position automatisch gegen die Multipolarität positionieren muss.
Ja.
Ja. Und das halte ich für eine Kombination auf der Bühne, von der ich noch nicht, Volker, einschätzen kann, wie explosiv die ist. Also Stichwort Pönsken, Stichwort Schick. Ich weiß, dass Kaiser und Scheil inhaltlich auf jeden Fall ihre Probleme miteinander haben.
Ja.
Ich weiß, dass Dujan ein sehr höflicher und ein sehr sachlicher Diskussionspartner ist. Ich weiß aber auch, dass so ein Kaiser und so ein Scheil sich mitunter auch an die Gurgel gehen könnten.
Das wäre schön.
Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung das läuft. Kaiser ist zum Beispiel jemand, der sehr wenig historisch argumentiert. Scheil ist jemand, der sehr stark historisch argumentiert. Und der Dujan ist die große Unbekannte in der Gleichung.
Ja.
Und dann bin natürlich ich noch als Moderator auf der Bühne. Und du hast es schon gesagt, ich bin ja auch nicht verlegen um die ein oder andere, um den ein oder anderen Monolog. Und dementsprechend halte ich das für das große Fragezeichen an diesem Tag, wo ich noch überhaupt nicht weiß, wird das am Ende, na, langweilig wird es auf keinen Fall, aber reden wir so ein bisschen aneinander vorbei vielleicht?
Ja.
Oder geht's da zur Sache? Und wir werden natürlich in dieser Diskussion nicht drum herum kommen, zu sprechen über das Verhältnis, das Deutschland zu den USA haben sollte, das Verhältnis, das Deutschland zu Russland haben sollte. Und, das ist ja das Titelthema, ist dieser ganze Begriff der Multipolarität ein Etikettenschwindel von Versagern mit Schuppen? Oder ist das eine, ja, ist das die Zukunft unserer Welt? Ja. Und das wird spannend. Und ich halte das unabhängig des Fragezeichens für eine der zentralen Fragen aktuell. Also auch die Frage Gaza-Israel ist ja am Ende eine der hegemonialen Kämpfe, und zwar nicht in der Gesellschaft, sondern weltweit. Ja, erleben wir so einen Kalten Krieg 2.0 oder erleben wir die lang beschworene Rückkehr Russlands auf die Weltbühne, erleben wir den Aufstieg Chinas, der sich heimlich vollzieht, erleben wir ja den Aufstieg Indiens und Pakistans, welche Rolle spielt Israel? Also das ist ein Fass mit ganz vielen Themen,
ja,
die da drin schwimmen sozusagen oder drin vorhanden sind und wo man wirklich aufpassen muss, in welche Richtung sich das entwickelt.
Du hast also Angst vor dieser Diskussion?
Nee, Angst habe ich nicht. Ich kann noch nicht sagen, wie ich die steuern kann.
Gut, wir werden es sehen. Bin auch sehr gespannt, wie da die Fronten verlaufen werden und wie das Ganze dann durchgeführt wird.
Ja, unabhängig davon, Volker, es geht los, Einlass 12.30 Uhr.
Mhm.
Und ich rechne damit, dass wir so aller spätestens 21 Uhr mit allem durch sind.
Ja.
Und zwischendrin bleibt aber immer bei den meisten Veranstaltungen fast eine Stunde für Speis und Trank, für Gespräche. Das eine oder andere verschiebt sich, das eine oder andere ist vielleicht kürzer oder länger. Also ich glaube, letztes Jahr war das schon sehr, sehr gut. Und die Leute hatten einen sehr, sehr angenehmen Ausgleich zwischen, zwischen persönlichem Gespräch und Bühnenprogramm. Und für diejenigen, die einen Punkt wirklich nicht interessiert, was schade wäre, aber manchmal ist es so, die finden sicherlich außerhalb des Raums auch einen Platz, wo sie sich unterhalten können. Ja. Und so denke ich eigentlich, dass unser Konzept, was im Grunde genommen auf dem letzten Jahr aufbaut, ein ganz gutes ist. Was nicht heißt, dass das in der Zukunft immer so weitergeht. Also Volker, ich habe auch schon über andere Formate nachgedacht, dass man das Verlagstreffen vielleicht auch mal im Sommer macht und irgendwo, ich sag mal, Open Air, dass die Leute auch mit kurzer Hose kommen können, dass man vielleicht einen Cocktailstand draußen aufbaut, also dass man das ganz aufbricht,
ja,
so und vielleicht sogar Musik mit hinzunimmt. Also ich bin nicht gewillt, diese Art von Veranstaltung 20 Jahre so durchzuführen, sondern ich möchte gerne versuchen, dieses Verlagstreffen immer wieder neu zusammenzusetzen.
Es war ja auch schon in der Vergangenheit immer so, dass es sich dann unterschieden hat und verschiedene Schwerpunkte gelegt wurden.
Genau, aber ich glaube, dass das Programm so für dieses Jahr ein rundes ist, dass die Location eine gute ist, dass der Ort per se ein guter ist, gut erreichbar ist. Und ja, also wenn ihr das hört, ihr werdet das sehr wahrscheinlich am Wochenende hören, Samstag oder Sonntag, habt ihr je nachdem noch 2-3 Tage Zeit, euch anzumelden. Macht das unbedingt. Geht auf blog.jungeuropa.de. Dort könnt ihr ein ganz klein wenig runterscrollen. Und dort findet ihr den Blogbeitrag Metropolregion Mitteldeutschland oder so heißt der. Da klickt ihr drauf und da findet ihr alle Informationen. Vor allem findet ihr dort eine E-Mail-Adresse, dresden@jungeuropa.de, und dort könnt ihr euch anmelden. Dann kriegt ihr auch ziemlich zügig eine Antwort. Dann müsst ihr schnell überweisen und dann seid ihr mit an Bord. Wir sind schon ganz gut ausgebucht, Volker, haben aber wie gesagt dieses Jahr relativ viel Platz. Meldet euch gerne noch an. Danach können wir in der Tat keine Anmeldung mehr annehmen. Dann kommt auch der Feiertag mit dem 1. Mai. Da gehen auch keine Zahlungen mehr ein. Und dann ist Sense.
Genau.
Ja, in diesem Sinne, ich glaube, das wird wieder eine ganz runde Sache. Hast du noch was zu sagen? Irgendwelche besonderen Werbebotschaften? Was gibt's für Bier Altenburger Hell, ne? Vom Fass.
Genau, wir werden mal sehen, wie gut wir damit fahren. Der gute Benedikt sagt ja immer, Fassbier ist immer gut.
Mhm. Altenburger Hell soll sehr gut vom Fass sein.
Ja, es gibt natürlich, ich glaube eigentlich, dass es unabhängig vom Bier eine sehr gute Veranstaltung wird. Wir haben dort
unabhängig vom Bier.
Ne, wir haben eine gute Location. Ja. Wir haben unsere Ruhe, wie man so schön sagt, fernab von irgendwelchen nervigen Gegendemonstranten oder sowas, was man immer erwarten könnte. Das hatten wir zum Beispiel auch in Wien gesagt, wo dann auch nichts los war. Ich denke, das wird gut.
Ja, du denkst es nicht nur, es wird so. Lieber Volker, also meldet euch gerne noch an, wenn ihr das hier hört. Und in diesem Sinne, wir sehen uns am 2. Mai 2026 ab 12.30 Uhr in Altenburg. Und, Volker, das Wichtigste habe ich vergessen. Ihr werdet in Altenburg unser neues Buch kaufen können von Professor Dr. Lothar Fritze. Einige Tage früher, als das die anderen Kunden tun können. Das könnt ihr dort gleich mitnehmen. Die anderen kriegen es erst in der Woche nach dem Verlagstreffen zugesendet. Ihr könnt dort den Trüller Rochelle-Beutel, den wir zuletzt, glaube ich, im Jahr 2019 aufgelegt hatten, kaufen. Diejenigen, die übrig bleiben, also die Beutel, die übrig bleiben, die gehen dann auch in den freien Verkauf. Wie viele das sein werden, werden wir sehen. Und es gibt noch die ein oder andere Überraschung vor Ort. Unter anderem auch wieder einige vergriffene Titel, die man da kaufen kann. Also für die Raritätenjäger, die Leute, die alles immer so ein bisschen früher haben wollen und ganz sicher gehen wollen, sich das ein oder andere zu sichern. Wir haben zum Verlagstreffen auch wieder einige Besonderheiten vorbereitet, die den Sammlern, Stammkunden, Freunden des Verlags entgegenkommen. Also, das ist auch gegeben und da könnt ihr euch reichhaltig eindecken. Und zusätzlich, wie gesagt, auch am Stand von Susanne Dagen. Und, wie gesagt, auch ein Klamotten-Modelabel, wo es auch das eine oder andere zu kaufen gibt. Ja, Volker. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Bis dann.